Deutschlandfunk.
Soll ich euch was sagen? Wir haben bald Geburtstag. Eine Stunde History wird schon 10 Jahre alt. Und statt, dass wir uns was wünschen, haben wir gedacht, erfüllen wir euch einen Wunsch, den wir schon ganz oft von euch gehört und gelesen haben. Wir starten in etwas Neues. Das wird über sehr, sehr viele Folgen gehen und wir freuen uns schon sehr darauf. Mehr darf ich da jetzt leider noch nicht zu sagen, aber am 8. Mai, da geht es schon los.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Steffi Orbach.
Heute aber sprechen wir erstmal über eine der schönsten und auch besondersten Städte der Welt. La Serenissima, die Durchlauchigste. Das ist ihr Beiname und das sagt ja eigentlich schon alles. Prominente aus aller Welt fahren dorthin, um zu heiraten zum Beispiel. George und Amal Clooney haben da geheiratet. Bastian Schweinsteiger und Anna Ivanovic, mittlerweile wieder geschieden, aber egal, geheiratet haben sie in Venedig. Und im vergangenen Sommer Amazon-Chef Jeff Bezos und Lauren Sanchez. Vielleicht erinnert ihr euch noch an dieses sehr umstrittene Mammutfest in Venedig. Mehr als 400 Quadratkilometer groß ist die Stadt. Das meiste davon ist Wasserfläche. Es gibt also keine großen Straßen, sondern Kanäle. Man nimmt also eine Gondel oder ein Wassertaxi, wenn man dort unterwegs sein möchte. Es gibt diese ganzen prunkvollen Palazzi. Es gibt den Markusplatz, den Karneval, die Kunst und die Architektur, Biennale und so weiter und so weiter. Gegründet wurde Venedig der Legende nach am 25. März 421. Diesen Tag und auch der ansonsten ungewöhnlichen Geschichte dieser Stadt wollen wir nachgehen in dieser Folge von Eine Stunde History. Schön, dass ihr dabei seid.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hallo Matthias.
Buongiorno.
Wir fahren aber auch in eine sehr schöne Stadt. Gut, sie ist vielleicht nicht ganz so schön wie Venedig, aber fast, würde ich sagen. Wir fahren am 7. Mai nach Nürnberg und treten dort auf in der Meistersingerhalle um 21 Uhr.
Jawohl, und dort werden wir uns beschäftigen mit der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung des Jahres 1776. Tickets könnt ihr euch besorgen unter ardsoundsfestival.de. 7. Mai, Nürnberg, Meistersingerhalle. Wir freuen uns.
Ich habe mir in der Zwischenzeit auch überlegt, ich glaube, Nürnberg ist tatsächlich doch so schön wie Venedig. Mindestens. Bevor wir hier die Nürnberger gleich alle am Hals haben. So, jetzt sprechen wir aber über Venedig, die Stadt auf Stelzen. Die wurde dem Mythos nach gegründet am 25. März 421. Ich sagte es bereits, also vor 1605 Jahren. Sind das denn wirklich die ersten Spuren von Menschen dort oder reichen die noch weiter zurück?
Also das ist eine sehr gute Frage. Die Geschichte der Stadt oder besser die Besiedlung der Inseln in der Lagune von Venedig, die beginnt wohl schon in der Mittelsteinzeit, also vor etwa 12.000 Jahren. Aber das lassen wir jetzt mal außen vor und springen in die Zeit der Etrusker in Italien. Die herrschten bis ca. 500 vor Christus. Und in dieser Zeit kam es zu Ansiedlungen rund um die Lagune. Dann war es relativ ruhig in Venedig, bis durch die europäischen Wanderungsbewegungen Menschen in die Flucht getrieben wurden. Das führte zu steigenden Flüchtlingszahlen, insbesondere nach dem Vormarsch der Westgoten, die von Osten kommend unter Führung des legendären Alarich am Beginn des 5. Jahrhunderts durch Venedig zogen. Viele Menschen flüchteten und brachten sich rund um die Lagune in Sicherheit. Gleiches passierte noch einmal beim Einfall der Hunnen 452.
Also jetzt sind so viele Daten gerade gefallen. Ist dieser 25. März 421, ist der willkürlich gewählt?
Naja, vielleicht so halb und halb. Wir werden das im Laufe der Sendung sicher noch genauer erfahren. Also einerseits ist das Datum einfach eine Erinnerung oder auch eine Ehrung der frühen Einwanderer nach Venedig. Aber andererseits soll an diesem Tag ein Grundstein gelegt worden sein für eine Kirche, die aber erst im Hochmittelalter, vielleicht im frühen 12. Jahrhundert erbaut worden ist, San Giacomo di Rialto. Sie wird auch San Giacometti genannt und liegt im heutigen Stadtteil San Polo. Und um es noch ein bisschen mystischer zu machen, die Gründungserzählungen entstanden im 10. Jahrhundert. Damals sollte wohl ein starker Kontrast zwischen einer als barbarisch abqualifizierten Welt der Germanen und der römischen Hochzivilisation des 5. Jahrhunderts gesetzt werden. Und da passten die römischen Einwanderer als Gründer und Erbauer der Stadt natürlich sehr gut ins Konzept.
Und wie ging es denn dann weiter mit der Lagunenstadt?
Die Stadt kam nach der Eroberung des Ostgotenreiches durch den oströmischen Kaiser Justinian I. im Zuge der Wiederherstellung des alten Imperium Romanum. etwa in der Mitte des 6. Jahrhunderts in den oströmisch-byzantinischen Machtbereich. Aber Venedig konnte eine gewisse Unabhängigkeit bewahren und baute sukzessive den Handel aus, der die Stadt und viele ihrer adligen Familien reich machte, die den ersten Dogen Venedigs, also den politischen Führer der Stadt, aus ihren Reihen bestimmten. Es soll 697 angeblich Paoluccio Anafesto gewesen sein. Aber auch hier weiß man nichts Genaues nicht. Historiker sind sich nicht einig, ob man ihn zu den Dogen zählen soll oder eben nicht.
Lass uns mal bei diesen Dogen bleiben. Welche Rolle haben die denn überhaupt gespielt in Venedig?
Also sie waren ursprünglich die Stellvertreter des Präfekten von Ravenna. Das war ein Verwaltungsbezirk, der zum Oströmischen Reich gehörte und von Venedig über Ravenna entlang der adriatischen Küste bis nach Rom ging. Dieser Status blieb bis zur Eroberung Ravennas durch die Langobarden erhalten und das war für Venedig extrem wichtig, weil damit die byzantinische Herrschaft endete. Aber Venedig behielt enge Beziehungen nach Konstantinopel und konnte seine Unabhängigkeit bewahren. Erst gegen Karl den Großen, dann auch noch gegen dessen Sohn. Zweimal wurde Venedig erfolglos belagert und damit beginnt die Geschichte der Stadt, die in Italien eine ganz besondere Entwicklung genommen hat.
Ja, Venedig ist also wirklich eine sehr besondere Stadt, auch natürlich wegen ihrer außergewöhnlichen Lage, errichtet auf einer natürlichen Lagune auf Stelzen und auf kleinen Inseln. Eine hervorragende Lage, auch wenn man vor Angriffen an Land geschützt sein will und gleichzeitig aber Handel über das Meer betreiben möchte. Und die Venezianer, die sind sich ihrer Besonderheit schon immer sehr bewusst gewesen. Das merkt man auch an den Geschichten, die sie sich über den Ursprung ihrer Stadt erzählen. Veronika von Borries, die nimmt uns jetzt mit ins Jahr 828 und lässt die Legende von denen erzählen, die sie am besten kennen, nämlich von den Venezianern selbst.
Rustico, alter Freund, wie lange haben wir uns nicht gesehen? Was für eine Freude!
Martino, wie schön, wo kommt ihr her? Wen habt ihr dabei?
Ich war in Byzanz, habe unsere Handelskontor dort besucht. Und das ist Theodor, der Sohn eines Seidenhändlers dort. Er soll bei mir in die Lehre gehen.
Sehr angenehm, der Herr.
Komm, lass uns das Wiedersehen feiern. Trinken wir einen Schluck. Und dann erzähle ich euch, was wir gemacht haben. Ihr werdet das nicht glauben.
Na dann mal raus mit der Geschichte. Ich war so lange fort, ich bin gar nicht mehr auf dem Laufenden.
Also ich und Buono da Malamocco, wir waren mit einer Flotte von 10 Schiffen unterwegs, als uns einer dieser verflixten Stürme zwang, den nächsten Hafen aufzusuchen. Und rate, wo das war.
Na?
Alexandria.
Oh, da habt ihr hoffentlich keinen Ärger bekommen, wo doch Handel mit Muslimen verboten ist.
Wir haben auch nicht gehandelt, nur den Sturm abgewartet. Jedenfalls haben Buono und ich bei der Gelegenheit 2 Geistliche kennengelernt. Griechen. Die hatten eine wahnsinnige Angst um die Gebeine des heiligen Markus, weil die Muslime angeblich ihre Kirche abreißen wollten. Und da haben wir ihnen geholfen, die Knochen in Sicherheit zu bringen.
Nein, du sprichst von unserem Sankt Markus?
Eben jenem. Wir haben die Knochen unter einer Lage gesalzenem Schweinefleisch versteckt. Die muslimischen Hafenbeamten gehen da nicht ran. Und jetzt sind sie sicher hier in Venedig. Der Doge denkt schon über den Bau einer Kathedrale nach.
Ach, Rustico, du hast die Prophezeiung wahrgemacht. Unglaublich.
Entschuldigt bitte, aber welche Prophezeiung?
Bevor er nach Alexandria ging, wurde der Evangelist Markus gezwungen, sich vor einem Sturm auf offener See hier in der Lagune in Sicherheit zu bringen. Dabei erschien ihm ein Engel und sagte ihm, Friede dir, Markus, hier wird dein Körper ruhen.
Und Gott behielt recht. Was für eine wunderbare Geschichte, Rustico.
Und wieder einmal zeigt sich, dass keine Stadt an diesem Meer so gesegnet ist wie unsere. Theodor, hat dir Martino schon erzählt, wie diese Perle von Stadt überhaupt entstanden ist?
Nein, Herr.
Martino, alter Freund, wie kannst du einen Fremden unter deinem Dach beherbergen und ihm diese Geschichte nicht erzählen?
Weil du sie doch viel besser erzählst. Tu uns den Gefallen.
Also gut. Nur wenige hundert Jahre, nachdem der heilige Markus in der Lagune vom Engel der Vorsehung hörte, war das Römische Reich im Zerfall begriffen. Barbaren griffen immer wieder an, legten Städte in Schutt und Asche, trieben das Vieh weg, plünderten, mordeten und verkauften Christen in die Sklaverei. Ihr kennt die Geschichten dieser schrecklichen Zeit. Aber keine Barbarenhorde war schlimmer als die Reiterarmee des Hunnenkönigs Attila. Morden und Brandschatzen. Darauf verstanden sie sich. Auch Byzanz zitterte vor Attila. Aber sie war reich genug, um ihn sich mit Schutzgeld vom Leib zu halten. Doch die Städte in Venetien und Istrien waren ihm schutzlos ausgeliefert. Die Angst ging um. Und in dieser Angst wandten sich die Bewohner von Padua, Aquileia und Ravenna an den Adel, ihre Konsuln. Rettet uns! Rettet uns! Da fiel den Konsuln diese Lagune ein. Denn den Reitern Attilas konnte man zu Land nicht entkommen. Aber übers Wasser konnten sie nicht.
Die Inseln, auf denen Venedig heute steht, verstehst du, Theodor? Was für ein genialer Einfall!
Die Konsuln von Padua führten also ihr Volk auf den Rivo Alto. Das liegt da vorne, nicht weit von hier. Stellt euch vor, all diese Menschen, verängstigt von den Barbaren. Und hier sind sie endlich sicher. Aus Dankbarkeit gründeten sie dort die erste Kirche und widmeten sie dem heiligen Giacomo. Wie sagt man bei euch?
Jakob?
Richtig, dem Schutzheiligen der Pilger und Seefahrer. Und damit legten sie auch den Grundstein für die Stadt Venedig. Und jetzt ratet, an welchem Tag und zu welcher Zeit das geschah.
Sogar die genaue Uhrzeit ist euch bekannt?
Sie steht so festgehalten in den Chroniken unserer Stadt. Es war um 12 Uhr mittags, am 25. März des Jahres 421. Was für ein wunderbarer und segensreicher Tag.
Ein Tag im März halt.
Aber nein, nicht irgendein Tag. Der 25. März, denkt doch. Das ist Maria Empfängnis. Das ist der Tag, an dem der Engel der heiligen Jungfrau verkündete, dass sie den Sohn Gottes unter dem Herzen trägt. Und es ist der gleiche Tag, an dem auch Rom gegründet wurde, die größte aller Städte, das Herz der Christenheit. Wenn an diesem Tag eine Stadt gegründet wird, wie soll sie nicht unter dem Segen Gottes stehen?
Du siehst, Theodor, es gibt keinen besseren Platz auf Gottes Erde, an den du hättest kommen können. Trinken wir noch einen!
Veronika von Borries war das über den Ursprung der Lagunenstadt Venedig und wir bleiben noch ein bisschen bei der Gründungslegende. Dr. Arne Karsten ist Historiker an der Universität Wuppertal und hat zur Geschichte Venedigs zahlreiche Aufsätze und Bücher publiziert. Hallo, Herr Karsten.
Hallo, grüße Sie.
Herr Karsten, was ist denn eigentlich dran an dieser Gründungslegende von Venedig?
Das kann man kurz sagen, gar nichts. 421 nach Christus wurden im Römischen Reich keine Städte mehr gegründet. Sie gingen eher unter.
Aha.
Venedig war zu diesem Zeitpunkt mit Sicherheit noch keine Stadt im heutigen Sinne.
Das heißt, wie war es denn eigentlich? Wie ist denn Venedig gegründet worden?
Es ist weniger gegründet worden als entstanden. Entstanden in einer Zeit, in der es paradoxerweise um Städtegründung eben gar nicht gut stand. Das untergehende Römische Reich, das von barbaren Völkern überflutet wurde, zwang die Bewohner dazu, nach Fluchtmöglichkeiten letzten Endes zu suchen. Eine solche Fluchtmöglichkeit war die Lagune, ein unwirtlicher Lebensraum, in dem das Leben ja quasi amphibisch war, nicht ständig bedroht durch Überschwemmung. Aber man war sicher vor Raubzügen, Plünderungen, die auf dem Festland nach dem Ende des Römischen Reiches, dem Ende der Pax Romana, überall zu beobachten waren.
Wie wichtig war denn eigentlich der Einfluss des Oströmischen Reiches auf die Entwicklung von Venedig?
Der Einfluss war in den frühen Jahrhunderten, also im frühen Mittelalter, im 8., 9., 10. Jahrhundert sehr, sehr stark. Man kann das bis heute daran sehen, dass es in Venedig Kirchen gibt, die alttestamentarischen Heiligen gewidmet sind. San Samuele oder San Giobbe oder San Mose, also dem heiligen Samuel, dem heiligen Moses, Heilige, die es in der griechisch-orthodoxen Kirche gibt, in der lateinisch-römischen aber durchaus nicht. Hier sieht man bis in die heutige Gegenwart die Tradition des Einflusses des Oströmischen Reiches. Man findet ihn aber auch, wenn man genau hinschaut, immer wieder in architektonischen Überresten. Hier ist eine fremde Kultur im heutigen Italien immer noch lebendig.
Im Laufe des Mittelalters, da wurde ja Venedig unabhängig. Wie ist denn das gelungen? Und wie ist es vor allem auch gelungen, diese Unabhängigkeit dann zu verteidigen?
Das hängt zusammen mit dem langfristigen Nieder- und schließlichen Untergang des Oströmischen Reiches, das im Laufe des 9., 10. Jahrhunderts immer mehr in die politische, militärische Defensive geriet. Venedig, am äußersten Nordrand der Adria gelegen, war ja ein extremer Außenposten innerhalb dieses Oströmischen Reiches. Und je schwächer die Zentrale wurde, desto größer wurden auch die Autonomiemöglichkeiten für die Stadt im Wasser. Die Venezianer nahmen sich immer mehr Rechte, zum Beispiel die Einsetzung des Dogen, die wurde dann von den Venezianern selbst in die eigene Hand genommen durch eine Wahl. die Möglichkeiten Ostroms, den entfernt gelegenen Vasallen unter Kontrolle zu halten, die wurden immer schwächer und dementsprechend größer die politischen Gestaltungsmöglichkeiten der Venezianer.
Dogen müssen wir vielleicht kurz sagen, das sind Statthalter, kann man, glaube ich, das übersetzen, ne?
Ursprünglich waren es Statthalter, eingesetzt vom oströmischen Exarchen in Ravenna, eingesetzt also durch oströmische Autorität. Später waren diese Dogen, das kommt vom lateinischen Dux, Herzog, Führer, diese Dogen wurden eben nicht mehr eingesetzt. Sie waren nicht mehr Statthalter der oströmischen Kaiser, sondern ja, Wahlmonarchen, auf Lebenszeit gewählt, aber von den Venezianern selbst und damit auch zugleich Staatsoberhäupter, die Repräsentanten dieses eigenartigen Staatswesens, das Venedig dann im Laufe des Hochmittelalters wurde.
Also Vertreter aus reichen Familien, kann man sagen, ne?
Das kann man auf jeden Fall sagen. Venedig ist eine Stadt, deren politische Bedeutung, politische Größe ganz entscheidend abhängig ist vom Handel, vom Fernhandel, der die Stadt reich gemacht hat. Die führenden Familien in der Politik sind zugleich, zumindest im Hochmittelalter noch, die großen Familien, die als Fernhändler zu Reichtum kommen. Aus dem Kreis dieser relativ kleinen, etwa 3-4% der Bevölkerung umfassenden Elite, rekrutiert sich dann auch die Schar der Leute, die die Politik in die eigene Hand nimmt.
Das heißt, die Dogen hatten einen großen Anteil am Aufstieg von Venedig.
Den hatten sie in gewisser Weise als politische Staatsoberhäupter. Ihr Einfluss ist allerdings zugleich begrenzt dadurch, dass die venezianischen führenden Familien immer darauf achteten, dass es bei einer aristokratischen Herrschaft, einer konsensuellen Herrschaft der führenden gesellschaftlichen Familien blieb. Die Tendenz zur Monarchie, Herrschaft zu vererben von einem Dogen auf den nächsten, diese Tendenz gab es, aber sie wurde energisch bekämpft. Da kam es auch zu inneren Konflikten, zu bürgerkriegsartigen Szenarien, in denen verhindert werden sollte, dass einzelne Personen, einzelne Familien dauerhaft die Macht an sich rissen. Und das gelang den Venezianern auch durch ein sorgfältig austariertes System der Checks and Balances, der Wahl und auch der Loselemente bei der Dogenwahl. Letzten Endes gelang es den Venezianern bis zum Untergang der Republik 1797 ein sehr stabiles Staatswesen zu konstruieren.
Und über viele Jahrhunderte war ja Venedig auch ja eine der wichtigsten Handelsmächte im Mittelmeerraum. Wofür oder warum ist diese Stadt eigentlich so bedeutend geworden?
Das lässt sich auch recht leicht erklären. Handel in der frühneuzeitlichen, mittelalterlichen Welt, Fernhandel zumal im Vergleich zu heute, unendlich viel mühsamer, kostspieliger, teurer, auch gefährlicher. Bedenken wir nicht, es gibt keine moderne Infrastruktur, keine modernen Verkehrsmittel. Handel wird mit Menschen, mit Tierkraft oder eben mit erneuerbaren Energien, würden wir heute sagen, mit Wind vor allem betrieben. Und das vollzieht sich mühsam und langsam. Wenn irgend möglich, versucht man den Fernhandel auf dem Wasser abzuwickeln. Und wenn Sie sich anschauen auf einer Karte des Mittelmeeres, wo kommt man mit den Luxusgütern des Orients aus Alexandria in Ägypten, aus Konstantinopel, aus der Levante, wo kommt man mit dem Schiff möglichst weit nach Norden, im Mittelmeer, dann stellen Sie fest, das ist am Nordrand der Adria und am Nordrand der Tyrrhenischen Küste im Ligurischen Meer. Und genau da liegen die beiden großen Handelszentren des Spätmittelalters, dann Venedig und sein großer Konkurrent Genua. Wenn irgend möglich, Handel auf dem Wasser, so weit möglich. Und dann von hier aus gelangten Güter, die man in Mitteleuropa gar nicht produzieren konnte, Pfeffer zum Beispiel, Seidenstoffe, die gelangten dann über die Alpen nach Deutschland oder von Genua aus nach Frankreich.
Wie bedeutend ist eigentlich, Herr Carsten, der Handel in Venedig oder für Venedig heute noch? Spielt das noch irgendeine Rolle?
Nein, Venedig ist heute als Handelsstadt völlig marginalisiert. Venedig ist ein großes Tourismuszentrum. Der Tourismus ist die große Einnahmequelle der Stadt. Als Fernhandelsstadt verliert sie schon an Bedeutung in der frühen Neuzeit. Nicht durch die Entdeckung des Seewegs nach Indien, überhaupt die Entdeckung der neuen Welt, wird das Mittelmeer langfristig von einer zentralen Drehscheibe des Fernhandels zu einer Art Binnenmeer. Die großen Warenströme und die damit verbundenen enormen Einkünfte der Kaufherren, die laufen jetzt über den Atlantik, die landen in Amsterdam und Antwerpen, in London. Eine lange Zeit noch in Sevilla, vielleicht in Spanien, aber Venedig und auch Genua werden in dieser Zeit dann verlieren an Bedeutung im Fernhandel.
Aber nichtsdestotrotz ist ja Venedig immer noch eine bedeutende Stadt. Es gibt ja Städte, bei denen, wenn der Handel einbricht, die plötzlich in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Bei Venedig muss man ja fast sagen, die ist ja genauso bedeutend, wie sie es früher war, oder nicht?
Ja, was heißt Bedeutung? Bedeutung in dem Sinne, dass Venedig im Bewusstsein der Touristen aus aller Welt eine zentrale Rolle spielt, auf jeden Fall. Wenn wir überlegen, dass es heutzutage kaum mehr 50.000 Menschen gibt, die in Venedig tatsächlich leben. Es waren zu den Glanzzeiten 180.000. Und dass diese Menschen vor allem vom Fremdenverkehr, vom Tourismus leben, dann ist die Bedeutung auf jeden Fall stark zurückgegangen.
Dr. Arne Karsten war das. Er ist Historiker von der Uni Wuppertal und hat zur Geschichte Venedigs viele Bücher und Aufsätze geschrieben. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Karsten.
Vielen Dank auch Ihnen.
Matthias, wir haben jetzt von der Handelsmetropole Venedig gehört, aber diese Stadt war auch Teil der Renaissance, sogar eines besonderen Teils davon.
Ja, und zwar auf dem Gebiet der Malerei, der Musik und des Buchdrucks. Sie werden uns das gleich noch näher erklären lassen. In der Malerei, da stachen Porträts heraus, aber auch Landschaftsbilder und Fresken. In der Musik prägten Künstler wie der flämische Komponist Adrian Willaert den polychoralen Stil, bei dem mehrere räumlich getrennte Chöre teils abwechselnd oder sogar gegenläufig sangen. Das klingt für uns heute vielleicht banal, aber im 15. oder 16. Jahrhundert war das eine fundamentale Neuerung, genau wie die exakte und originalgetreue Darstellung des menschlichen Körpers.
Wie ist denn die Renaissance überhaupt nach Venedig gekommen?
Die Stadt war durch Handel reich geworden, sie konnte sich Kunst und Künstler leisten, genau wie Florenz, wo die Familie der Medici als Sponsor auftrat, und mit Geld und einer Offenheit für künstlerische Entwicklungen kamen eben viele Künstler nach Venedig, Tizian etwa oder auch Tintoretto.
Venedig hat also sozusagen eine eigene Renaissance, und das lassen wir uns jetzt mal genauer erklären von Professor Hans Aurenhammer. Der ist Experte für Venedig und auch für die venezianische Renaissance. Hallo, Herr Aurenhammer.
Ja, hallo, guten Tag.
Jetzt haben wir gerade schon ein bisschen was gehört über die venezianische Renaissance, aber bitte erklären Sie uns doch noch mal genauer, warum hat es denn in Venedig überhaupt eine eigene Renaissance gegeben?
Das kann man sich am besten von politischen Situationen in Italien im 15. Jahrhundert erklären. An sich ist die Renaissance ja zuerst mal eine lokale, regionale neue Strömung in Florenz ab etwa 1420. Und es ist schon interessant, dass es in Venedig eigentlich erst eine Renaissance ungefähr ein halbes Jahrhundert später gibt. Und das hängt sicherlich mit der Stolz von Venedig, das zu einer der großen Mächte in Italien damals gehörte, die sich einfach jetzt ihre eigene Identität bewahren wollten und gegenüber Florenz zuerst einmal sich auch in gewissem Sinn abgeschottet haben und gegenüber der Renaissance. Und dann kommt noch ein zweiter Punkt hinzu, das hat auch ein bisschen was mit der Gründungsgeschichte Venedig zu tun, dass Venedig als einzige Stadt in Italien ein Manko hat, wenn man von der Renaissance spricht, weil es ja keine antike Vergangenheit hat. Also alle anderen Städte, sogar auch die Städte im venezianischen Festland wie Verona, haben bis heute noch antike Reste zu bewundern. Das war natürlich damals auch so. Venedig dagegen hatte keine antike Vergangenheit, in der man in der Renaissance anschließen hätte können. Das heißt, man hat sich stärker bezogen, auch dann in der eigenen venezianischen Renaissance, auf lokale Traditionen, mittelalterliche, byzantinische Traditionen. Und das bleibt eigentlich auch im 16. Jahrhundert vor einer ganz anderen geopolitischen Hintergrund, wo Venedig seine Macht im Grunde genommen verliert, wo man sich auch an Rom und Florenz orientiert, aber immer mit einem sehr starken Versuch, eine eigene Sprache zu finden.
Und wie genau hat man die denn gefunden? Also worin unterscheidet sich denn die venezianische Renaissance genau von der übrigen Renaissance?
Also was jedem sofort einfällt, dass auch den Ruhm der venezianischen Kunst letzten Endes bis ins 19. und 20. Jahrhundert ausmacht, ist eine ganz starke Betonung der Farbe in der Malerei gegenüber der römischen Florentiner Kunst, die ganz stark auf idealisierende Zeichnung, Kontur, Form aus ist. Das ist der alte Gegensatz, der da mit den italienischen Begriffen Disegno, die Zeichnung, und Colore, die Farbe, oder auch Colorito bezeichnet wurde, und zwar schon im 16. Jahrhundert. Und das bestimmte den europäischen Rang der venezianischen Malerei ja letzten Endes bis heute, wenn Sie nur Gerhard Richter gesehen haben, die große Ausstellung jetzt, wo ein ganzer Raum gefüllt war mit Paraphrasen auf ein berühmtes Bild von Tizian, die Verkündigung. Das ist einer der Unterschiede, und ich würde aber nicht nur von der Malerei sprechen, denn interessant ist auch, dass die venezianische Architektur eine ganz eigene Sprache entwickelte im späten 15. Jahrhundert. Das hat vor allem auch im Anschließen an byzantinische Traditionen zu tun, aber dann erstaunlicherweise ist ein Venezianer oder zumindest ein Untertan der Venezianischen Republik, Andrea Palladio, der sicherlich der Architekt, italienische Architekt ist, der in einem sehr klassizistischen Stil einen europäischen und letztendlich auch internationalen Einfluss bis heute ausgeübt hat, ausübt auch noch.
Da ist eben schon mal der Name Tizian gefallen bei Ihnen. Wenn wir mal zurückgehen in die Malerei, wer waren denn die hauptsächlichen Protagonisten der venezianischen Renaissance?
Ja, das sind einmal im 15. Jahrhundert, ist das eine große Malerdynastie der Bellini. Das ist Jacopo Bellini, der auch in Florenz gewesen ist, schon in den 1420er Jahren, also auch die Frührenaissance selbst erlebt hatte. Und der zwei Söhne hatte, Gentile und dann der uneheliche Sohn Giovanni, der im Grunde der wichtigste und größte Künstler der sogenannten venezianischen Frührenaissance ist, der bis ins frühe 16. Jahrhundert gelebt hat. Und dann im 16. Jahrhundert, also die, was man als die Hochrenaissance oder auch venezianische Spätrenaissance bezeichnen kann, da ist es, Sie haben den Namen schon genannt, Tizian, also sicherlich der größte venezianische Maler von europäischem Impact bis nach, also der Maler, der für Karl V. gemalt hat und für Philipp II. Von Spanien. Aber nicht zu vergessen dann auch ein Venezianer, der in Venedig auch wirklich geboren ist, zum Unterschied von Tizian, das ist Jacopo Tintoretto, und Paolo Veronese, Paolo aus Verona, Paolo Cagliari, die beide dann in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts die Malerei in Venedig geprägt haben. Und dazu kommen natürlich viele Architekten, Palladio habe ich schon genannt, genauso wichtig für Venedig selbst ist sicher Jacopo Sansovino, der eigentlich aus Florenz kommt, aber dann nach dem Sacco di Roma, also der Plünderung Roms 1527, nach Venedig emigriert.
Inwieweit hat denn die historische Verbindung Venedigs zum Byzantinischen Reich Spuren hinterlassen in der venezianischen Renaissance?
Also ganz konkret, es gibt auch so vage Ideen, dass der Glanz der Mosaiken von San Marco eine Rolle spielt für diese Farbbetonung, aber konkreter sieht man das zum einen einmal in der Architektur, dass die vor allem in der Frührenaissance, also spätes 15., frühes 16. Jahrhundert, in der Sakralarchitektur ganz bewusst auf byzantinische Typologien zurückgreift, die sogenannte Kreuzkuppelkirche, die auch mit den Kuppelräumen an San Marco, also die große Kirche, Palastkirche, Markusplatz erinnert, möglicherweise auch an eine kleine Kirche San Giacomo di Rialto anschließen möchte aus dem 12. Jahrhundert, von der man mal damals dachte, dass sie aus der Gründungszeit Venedig stammt. Also das ist ganz eindeutig ein Bezug. Und in der Malerei sieht man das auch in der Frührenaissance, in den Altarbildern etwa Giovanni Bellinis, der die Heiligen mit der Mutter Gottes und dem Kind in einer Architektur darstellt. Und in diesen Architekturen sieht man gemalt allerdings Mosaiken, die auch an die Mosaiken von San Marco anschließen. Die Madonnenbilder Giovanni Bellinis sind auch strenger gestaltet etwa als die Madonnen in Florenz und erinnern so in gewissem Sinne an byzantinische Ikonen, die sie natürlich modernisieren, auch in ganz bestimmten technischen Details wie der sogenannten Chrysographie, das mit Goldlinien modelliert wird, aber auch griechischen Inschriften. Man darf auch nicht vergessen, dass es eine ganz starke Beziehung weiterhin gegeben hat zum byzantinischen Kulturkreis, auch nach 1453, also nach dem Fall von Konstantinopel. Kreta etwa blieb auch noch im 16. Jahrhundert eine Kolonie Venedigs und gerade aus Kreta wurden griechische Ikonen oder zumindest in der byzantinischen Tradition stehende Bilder importiert und zwar interessanterweise nicht nur für die griechisch-orthodoxen, die in Venedig ansässig waren, sondern man hat offenbar diesen archaischen Geschmack geliebt. Und einer dieser Madonnenmaler, venetokretischen Maler, ist ein ganz berühmter Maler geworden. Das ist Domenikos Theotokopoulos, der dann als El Greco bekannt wurde und dann über Venedig und Rom nach Spanien gegangen ist und dort zu einem der größten manieristischen Künstler in Europa geworden ist.
Herr Auerenhammer, wenn ich heute nach Venedig reise, ich gehe davon aus, dass ich wahrscheinlich noch wahnsinnig viele Spuren dieser venezianischen Renaissance dort finde. Was sind Ihre Top 3? Was muss ich mir angucken, wenn ich der venezianischen Renaissance in Venedig auf die Spur gehen will?
Top 3 würde ich mal sagen, dass Sie nicht in die Akademie gehen, nicht in das Museum, sondern anschauen, wo man venezianische Malerei wirklich in ihren Kontexten noch sehen kann. Das sind zum Beispiel die zwei großen Altarbilder Tizians in der Frari-Kirche, dann die Scuola Grande di San Rocco. Das ist ein richtiges Museum von Bildern Tintorettos. Die Bilder sind aber alle als Ausstattung dieser Laienbruderschaft geschaffen. Und dann würde ich, ja, Palladio wurde genannt, würde ich nach San Giorgio Maggiore und Il Redentore fahren, also gegenüber der eigentlichen Stadt Venedig. Das sind zwei ganz großartige Kirchen von Andrea Palladio. Aber es gibt natürlich, wie Sie gesagt haben, wahnsinnig viel zu sehen.
Es sprengt hier den Rahmen, die alle aufzuzählen, ja, nehme ich an. Professor Hans Aurenhammer war das. Er ist Experte für Venedig und die venezianische Renaissance. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Aurenhammer.
Ja, gerne, sehr gerne.
Matthias, heute hat ja Venedig mit sehr vielen Schwierigkeiten zu tun, unter anderem erzeugt durch den Klimawandel und auch durch diesen Massentourismus dort. Aber der Mythos der Stadt, der ist ja geblieben, oder?
Ja, das kann man aber wirklich laut sagen. Allein das Flair einer Stadt mit gezählten 175 Kanälen, in der das Taxi ein Boot ist und wo Gondolieri Touristen herumschippern und wo die Heimat der berühmten und sagenumwobenen Dogen war, all das macht diese Stadt aus. Zudem liegt sie in Italien. Also sind guter Wein und gutes Essen nahezu garantiert.
Also schöne Stadt, gutes Essen, guter Wein, da kommt man natürlich gerne her. Viele Schriftsteller und Autorinnen, Filmschaffende sind ja auch in Venedig gewesen. Wer hat denn alles geschrieben oder gefilmt über diese Stadt?
Also die Liste ist wirklich zu lang, um sie hier vorzutragen. Also nur ein Auszug im Bewusstsein der völligen Unvollständigkeit. Da ist natürlich Thomas Manns Novelle Tod in Venedig. Das wurde 1971 von Visconti verfilmt. Zwei Jahre später erschien der Film Wenn die Gondeln Trauer tragen mit Julie Christie und Donald Sutherland nach dem Roman von Du Maurier. Klaus Kinski hat dort den Vampirfilm Nosferatu in Venedig mit Christopher Plummer gedreht und dann gibt es noch mehr als ein Dutzend Donna Leon-Verfilmungen, die in Venedig spielen und schließlich war Venedig Drehort von vielen James-Bond-Filmen.
Ja, und wir wollen weiter noch ein bisschen darüber reden, was diese Stadt bis heute so faszinierend macht. Das mache ich jetzt mit Professor Achim Landwehr. Er ist Historiker an der Uni Konstanz und wurde mit einer Arbeit über die Kulturgeschichte Venedigs habilitiert. Hallo, Herr Landwehr.
Hallo, grüße Sie.
Herr Landwehr, was macht Ihrer Ansicht nach die Faszination dieser Stadt Venedig aus?
Naja, das, was diese Stadt ausmacht, und zwar schon seit Jahrhunderten bis zum heutigen Tag letztlich, kann man konzentrieren auf ihre geografische Lage. Also ich glaube, das ist ein ganz zentrales Element, gerade wenn man sich auch über die mythische Überhöhung Venedigs unterhält und darüber nachdenkt. Mythen, die sich Städte oder auch Territorien, Fürstentümer, Reiche, Königtümer etc. über sich selbst erzählen, das ist jetzt gar nicht so was Besonderes. Das machen eigentlich fast alle und auch alle zumindest in Europa über einen sehr langen Zeitraum hinweg. Venedig zeichnet eben aus, dass diese Stadt etwas hat, was alle anderen nicht haben, nämlich diese einmalige, völlig außergewöhnliche und in gewisser Weise sogar ziemlich lebensfeindliche Lage, in der es dieser Stadt aber gelingt, etwas ganz Außergewöhnliches hervorzubringen. Und das ist, glaube ich, so dieses Quäntchen, das diesen Mythos Venedig bis heute so besonders macht.
Ist das denn, würden Sie sagen, der einzige Unterschied zwischen Venedig und den restlichen mittelalterlichen Städten oder gibt es weitere Unterschiede?
Also der einzige Unterschied ist es sicherlich nicht, aber es ist das entscheidende Alleinstellungsmerkmal. Es gibt auch andere Elemente, aber die verbinden sich dann wiederum alle mit dieser Lage, weil aus dieser besonderen Lage heraus, so wird das schon im mittelalterlichen Venedig-Mythos, der so allmählich entsteht, erzählt, aus dieser ungewöhnlichen Lage heraus ergeben sich dann weitere außergewöhnliche Eigenschaften. Also da zählen zum Beispiel die besondere Verfassung, die besondere politische Verfassung. Venedig ist eben eine Republik und keine Monarchie oder ähnliches. Daraus ergeben sich angeblich auch besondere Qualitäten der Menschen, die dort leben. Denn wenn man es schon mal schafft, in so einer, wie gesagt, lebensfeindlichen Lage fernab des Territoriums in einer Lagune zu existieren, müssen das doch auch besondere Menschen sein. Und was natürlich ganz besonders ist für mittelalterliche und auch frühneuzeitliche Verhältnisse, also bis weit ins 18. Jahrhundert hinein. Venedig ist eine Stadt, die braucht keine Stadtmauern und ist trotzdem uneinnehmbar. Also auch das hängt wieder mit der Lage zusammen. Das ist für Menschen, die in diesem Zeitraum unterwegs sind, völlig ungewöhnlich, dass eine Stadt sich nicht schützen muss durch eine Mauer, gegen äußere Feinde, weil das macht ja die Lagunenlage schon von selbst. Und deswegen, es gibt so einen Ausspruch von dem venezianischen Geschichtsschreiber aus dem frühen 16. Jahrhundert, der hat gesagt, Venedig sei l'impossibile nell'impossibile, also eine Unmöglichkeit in einer Unmöglichkeit. Es ist unmöglich, unwahrscheinlich schön, und zwar in einer völlig unmöglichen Umgebung. Und daraus resultiert letztlich alles.
Lassen Sie uns mal über die Menschen reden, die heute noch leben in Venedig. Wir haben eben schon gehört, es sind um die 50.000. Sind das echte Venezianer aus alteingesessenen Familien oder was sind das für Menschen, die heute in Venedig leben?
Oh ja, das ist natürlich, also das Leben in Venedig heute ist natürlich enorm schwierig aus vielerlei Gründen. Die Lagunenlage spielt dann natürlich immer noch die Rolle, aber vor allem auch die Veränderungen, die die Stadt durchgemacht hat, sagen wir mal mindestens in den letzten 200, 250 Jahren, also dass aus dem Mythos Venedig, einer großen, großartigen und glorreichen, politisch einflussreichen Stadt, eben ein touristischer Mythos geworden ist. Und an diesem touristischen Mythos machen wir alle mit, ne? Die wir alle dahin reisen und hinfahren und uns das angucken etc. pp. Und genau das macht das Leben natürlich schwierig. Also was die Zusammensetzung der Bevölkerung angeht, natürlich gibt es immer noch Menschen, die sich leisten wollen und leisten können, dort zu leben. Auch wenn das, wie gesagt, diffizil und sehr teuer ist, aber der Anteil an erstens Menschen aus allen möglichen internationalen Kontexten wächst natürlich beständig und dann vor allem auch internationale Firmen, Banken, Versicherungen etc., die sich dort repräsentative Gebäude leisten können. Also die Bevölkerung schrumpft und das irgendwie ein ursprünglich eigentliches Venedig ist immer schwieriger zu finden, auch bei den Leuten, die da leben.
Man sieht das ja immer so, viele Prominente zum Beispiel heiraten ja auch in Venedig, aber ist denn Venedig eigentlich auch ein Ort, wo Prominente Villen kaufen? Also wollen die da auch leben?
Zum Teil ist es zumindest so. Ist immer die Frage, wie lange die das dann tatsächlich durchhalten. aber also wenn man in Venedig unterwegs ist und mit Menschen spricht, die dort leben, immer noch oder weiterhin dort leben, kann man manchmal durchaus den Satz hören, naja gut, dann lass doch zum Beispiel die reichen Menschen aus Amerika oder wo auch immer sie herkommen mögen, die Palazzi kaufen und renovieren, das ist doch wunderbar, da müssen wir das schon nicht machen. Die sollen ruhig ihr Geld bitte da reinstecken. Hauptsache, unsere Stadt bleibt irgendwie erhalten, weil das ist einfach so ein Dauerproblem, ne? Also es ist ja nicht nur so, dass das alltägliche Leben da schwierig ist, weil diese mittelalterlich geprägte Stadt hat natürlich keine moderne Infrastruktur, sondern dieser beständige Kampf gegen das Wasser und gegen die Feuchtigkeit etc. pp., das fordert einfach enorme Summen. Und insofern hat es vielleicht auch sein Gutes, wenn Menschen aus dem Ausland Geld investieren, aber dass sie tatsächlich da leben, darf man bezweifeln.
Ja, gibt es denn eigentlich noch so einen Kern oder ich sag mal Orte, wo wirklich nur Venezianer hingehen? Gibt es da noch, ich sag mal, eine Kneipenkultur ist das ja in Italien nicht, eine Barkultur oder Restaurantkultur, wo wirklich noch echte Venezianer ein- und ausgehen?
Ja, doch, das kann man durchaus finden. Also wenn man da länger unterwegs ist. Und das ist auch gar nicht so schwer zu finden. Man muss einfach nur dahin gehen, wo keine Touristen sind.
Und ist davon, das möglich da, in Venedig?
Das ist möglich. Das ist durchaus möglich, weil Venedig lebt ja vor allem vom Tagestourismus. Also auch die Übernachtungen da sind natürlich deutlich teurer als dann auf dem Festland. Und von daher, die allermeisten sind Tagestouristen und die orientieren sich an dem, was man innerhalb Venedigs als die Touristenautobahn dann eben kennt, zwischen Busbahnhof und Piazza San Marco. Also da gibt es Wege. Also ich habe da das erste Mal Fußgängerstaus erlebt nach dem Motto, man steht einfach da und kommt nicht mehr vor, nicht mehr zurück. Aber rechts und links davon, da wo man sich schwer orientieren kann, weil ja es alles verwinkelt und sehr unübersichtlich ist, da gibt es durchaus Gegenden, selbst zur Hochtouristenzeit, wo es dann entspannt, ruhig und unproblematisch ist. Und da findet man dann auch tatsächlich Restaurants, Kneipen, wo die Preise etwas normaler sind als an den zentralen Orten. Und da gehen dann auch die Menschen hin, die da arbeiten und leben. Ja.
Okay, also Sie sagen, Venedig gibt es auch noch intakt. Aber Venedig hat ja, das können wir ja nicht verschweigen, große Probleme mit dem steigenden Meeresspiegel, ja, mit viel zu vielen Touristen. Würden Sie denn sagen, dass die Stadtverwaltung das im Griff hat oder droht der Stadt wirklich der Untergang irgendwann?
Ja, also ich glaube, für Prospektionen auf das, was möglicherweise kommen könnte, bin ich jetzt wahrscheinlich der Falsche. Also ich bin, wie Sie ja vorhin schon gesagt haben, Historiker von Hause aus und von daher eher auf Dinge konzentriert, die Vergangenes betreffen. Insofern muss ich spekulieren. Also
man
darf nicht den Eindruck haben im Moment, dass die Interessengruppen, die Venedig von einem selbstgebauten Untergang oder von einem selbstgemachten Untergang retten wollen, dass diese Interessensgruppen im Moment stark genug sind. Die gibt es natürlich, die gibt es auch deutlich durchaus massiv. Ja, also man guckt sich eben diese prominenten Hochzeiten an etc. Es gibt ja rein Gegendemonstrationen. Aber das hindert ja eben nicht daran, dass nicht wenige, und damit meine ich dann eben hier die Stadtregierung, sondern es gibt ja auch ökonomisch einflussreiche Gruppen, zum Beispiel die Vereinigung der Gondoliere etc. pp. Also es gibt genug Menschen, die sehr viel und sehr gutes Geld in Venedig verdienen, weil es eben Venedig gibt in den ganzen Touristenströmen, die kein Interesse daran haben, dass das tatsächlich geringer wird. So, und insofern ja, muss man wirklich den Eindruck haben, Venedig verkauft sich an den Meistbietenden und das schon länger. Aber vielleicht, um jetzt nochmal auf den Mythos zurückzukommen, der ja in gewisser Weise immer noch lebt. Also vielleicht ist das auch ein Bestandteil einer erneuten Transformation dieses Mythos. Denn im Mittelalter und bis weit ins 17. Jahrhundert hinein war Venedig, der venezianische Mythos bestand eben darin, eine große, großartige, einmalige, wunderbare Stadt zu sein mit einem großen politischen Einfluss. Der hat sich dann eben gewandelt seit dem 18. Jahrhundert in so einen touristischen Mythos. Dann hat man gesetzt auf Oper, auf Glücksspiel, auf Vergnügungen für die Reichen und Schönen. Das wurde dann so allmählich in Richtung auch der Dekadenz umgepolt. Und vielleicht erleben wir gerade im Moment so eine Umwandlung in den ökologischen Mythos. Das wird ja schon länger diskutiert nach dem Motto, ist Venedig nicht ein Beispiel für uns alle? Nicht nur Venedig sitzt in der Lagune, sondern wir alle sitzen im Prinzip in der Lagune und gucken, wie das Wasser allmählich steigt. Also insofern könnte das auch ein Beispiel dafür sein, im Guten wie im Schlechten könnte es ein Beispiel dafür sein, wie man vielleicht mit und in dieser Welt richtig lebt. Denn das hat das alte Venedig wunderbar hinbekommen. Ne? Es hatte zwar diese einmalige Lage, aber konnte diese Lage ja auch nur bewahren in der Lagune, weil sie sich schon sehr früh um ökologisches Wirtschaften bemüht haben. Die venezianische Regierung war schon sehr früh dabei, sich darum zu kümmern, wie funktioniert diese Lagune und wie können wir unsere Stadt bewahren vor den Gefahren, die es gab, auch schon in den früheren Jahrhunderten, wenn auch auf andere Art und Weise, aber man hat versucht, mit und in diesem prekären ökologischen System zu leben. So, und insofern, glaube ich, kann Venedig schon ein Vorbild für uns alle sein.
Professor Achim Landwehr war das. Er ist Historiker an der Uni Konstanz. Er ist echter Venedig-Experte und er sagt, trotz aller Probleme ist Venedig noch eine Reise wert. Man soll nicht immer geradeaus gehen, sondern auch mal abbiegen in die Gässchen rechts und links. Und vielleicht können wir uns auch alle ein bisschen ein Beispiel nehmen an Venedig. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Landwehr.
Ich danke Ihnen.
So, zum Schluss natürlich, Matthias, die Frage, warst du schon mal in Venedig?
Die Antwort lautet bedauerlicherweise nein.
Das gibt es doch nicht.
Aber die Stadt steht auf meiner Liste der Orte, die ich noch unbedingt gesehen haben muss. Ich werde das zusammen mit einer Kulturreise durch Oberitalien machen, einschließlich Rom und Verona natürlich. Aber ich habe auch Bedenken, denn die Stadt ist jahrelang wirklich gnadenlos ausgebeutet und ruiniert worden im Namen des Massentourismus. Das nagt tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes an den Fundamenten der Stadt und bedroht sie. Aber unabhängig davon, Venedig ist allemal eine Reise wert und ein paar Tage werde ich da schon einplanen.
Ich war ja auch schon mal in Venedig, muss ich sagen. Ich muss allerdings auch ganz dringend noch mal hin und ich sag dir auch warum. Ich kenne nur den Weg vom Bahnhof zum Hotel und wieder zurück, weil ich am ersten Abend mir eine Fischvergiftung zugezogen habe und den Rest meines Venedig-Aufenthalts im Badezimmer verbrachte. Also, vielleicht mache ich deine Reise da einfach mit, wenn du mich mitnimmst.
Mal gucken.
Das war eine Stunde History über die Gründung Venedigs am 25. März 421. Und in der nächsten Folge, da geht es um die Ermordung des deutschen Managers und Politikers Detlef Carsten Rohwedder am 1. April 1991. Dann wieder mit Markus Dichmann. Ich bin Steffi Orbach. Macht's gut. Bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts. Deutschlandfunk.
Als ich in der 12. Klasse bin, schickt mein Lehrer mir aus dem Nichts eine Mail. Darin steht, du bist wunderschön. Da bin ich 18, er 58. Später ist er der erste Mann, der mir schreibt, ich liebe dich. Die Beziehung, die sich damals zwischen uns entwickelt, beschäftigt mich bis heute, weil sie eklig war und falsch. Ich bin Britta Rotsch und das ist der Podcast Die Lieblingsschülerin. Aber hier geht es nicht um Liebe, und nicht um mich. Es geht um drei Frauen, denen in ihrer Schulzeit etwas Ähnliches passiert wie mir.
Ich habe mich von Anfang an so ein bisschen special gefühlt.
Auch sie hatten ein enges Verhältnis zu ihren Lehrern.
Ich fühlte mich gesehen und ich fühlte mich, glaube ich, erwachsen einfach.
Ein sehr enges.
Ich weiß auch noch, dass ich seinen Geruch nicht mochte. Also weder den Geschmack im Mund, der wahrscheinlich eher nach so Kaffee geschmeckt hat, als auch seinen Körpergeruch.
Alle drei sind 15, als die Lehrer den privaten Kontakt zu ihnen suchen.
Also ich wusste da schon, dass irgendwas so zwischen uns passiert, irgendeine Bindung, über die man irgendwie auch nicht sprechen kann oder darf.
Was sie damals nicht wissen, die Lehrer nutzen ihre Machtposition aus, um sie zu manipulieren und ihnen immer näher zu kommen.
Und in dem Moment hatte ich das erste Mal den Gedanken, der plant was, der will mit mir ins Bett, der will mit mir schlafen.
Wie kann es an Schulen, einem Ort, an dem Jugendliche in Sicherheit sein sollten, zu emotionalem und sexuellem Missbrauch kommen? In Die Lieblingsschülerin schauen wir auf ein Schulsystem, das seine Schülerinnen und Schüler oft nicht vor solchen Vorfällen schützt. Und auf Betroffene, die ein Leben lang mit den Folgen kämpfen. Die Lieblingsschülerin ist ein fünfteiliger Podcast von Deutschlandfunk. Alle Folgen hört ihr in der Deutschlandfunk-App.